Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der freigelassene Kreml-Gegner Chodorkowski hat sich nach 10 Jahren Haft erstmals wieder in Freiheit mit seiner Familie getroffen. Chodorkowski war gestern überraschend von Russlands Präsident Putin begnadigt worden und hält sich in Berlin auf. Im Interview mit einer regierungskritischen Moskauer Zeitschrift kündigte er an, sich für andere Gefangene in Russland einsetzen zu wollen. Morgen will sich Chodorkowski zu seinen Zukunftsplänen äußern.
Hier im Hotel Athlon wohnt Michail Chodorkowski. Er lässt sich nicht blicken, doch am Nachmittag tritt überraschend sein ältester Sohn vor die Tür. Mein Vater ist frei. Meine Familie ist endlich wieder vereint. Wir sind so glücklich, zusammen zu sein nach 10 Jahren der Trennung. Die Moskauer Zeitung The New Times veröffentlichte heute ein kurzes Internetvideo, in dem Chodorkowski über seine Haftzeit berichtet. Am Abend trafen dann auch Chodorkowskis Eltern in Berlin ein. Sie seien überrascht, aber glücklich, sagten sie nur. Zuvor hatte die Grünen-Politikerin Marie-Louise Beck im Hotel mit Chodorkowski gesprochen. Auch sie hatte sich seit langem für die Freilassung eingesetzt.
Ich weiß, dass ja durchaus gesagt, immer wieder gesagt worden ist, Oligarchen, die haben nicht mit Samthandschuhen agiert. Aber hier kann man sehen, dass jemand nach so langen Lagerjahren ein sehr, sehr feines Gespür und Anteilnahme für Menschen hat, die unter den sehr harten Bedingungen in russischen Lagern leben müssen.
Auch andere erinnern an die politischen Häftlinge, die bislang nicht freikamen.
Es ist kein rechtsstaatliches System, es ist willkürlich, wie es handelt. Und insbesondere müssen wir uns große Sorgen um die Menschen machen, die eben nicht so prominent in Straflager geschickt werden.
Es gibt noch unzählige andere politische Gefangene, die kein rechtsstaatlich einwandfreies Verfahren hatten. Wir hoffen, dass auch die Chance auf einen fairen Prozess bekommen.
Morgen will sich Chodorkowski in Berlin auf einer Pressekonferenz äußern, im Mauermuseum am Checkpoint Charlie. Im politischen Berlin glaubt man nicht, dass der Aufenthalt Chodorkowskis hier die Beziehungen zu Russland belaste. Der Fall Chodorkowski zeige vielmehr, dass die diplomatischen Kanäle weiterhin funktionierten.
Zum ersten Mal werden CDU und Grüne ein Regierungsbündnis in einem Flächenland eingehen. 3 Monate nach der Landtagswahl in Hessen billigten heute beide Parteien den Koalitionsvertrag. Die CDU stimmte auf einem kleinen Parteitag zu. Landesparteichef Bouffier äußerte sich zuversichtlich, dass das Bündnis stabil und verlässlich regieren werde. Bei den Grünen waren alle Mitglieder gefragt. Auf der Versammlung wurde auch deutliche Kritik laut.
Der Tag beginnt nicht gut für die Grünen. Flughafengegner protestieren an deren Versammlungsort. Der Koalitionsvertrag sorge nicht für mehr Ruhe rund um den Flughafen. Lärmgeplagte Anwohner fühlen sich verraten. Die Landesmitgliederversammlung der hessischen Grünen im überfüllten Casino der Frankfurter Stadtwerke beginnt mit Verspätung. Derweil geht es bei der CDU sehr schnell. Bereits am Mittag steht fest, die 100 Delegierten sind einstimmig für das erste schwarz-grüne Bündnis in einem Flächenland.
Das drückt aus, dass die hessische CDU davon überzeugt ist, dass wir ein gutes Fundament für 5 Jahre erfolgreiche Arbeit für unser Land in diesem Vertrag vereinbart haben.
Die Grünen brauchen länger. Am Ende meinten viele, mit der SPD hätten wir keinen besseren Koalitionsvertrag aushandeln können.
Wir wollen die hessische Landesregierung modernisieren, liebe Leute. Und das werden wir tun. Und wenn sich dabei die CDU auch noch modernisiert, dann bitte sehr.
Über 1000 Grüne sind zur Landesmitgliederversammlung gekommen. Am Ende stimmen auch sie für ein schwarz-grünes Bündnis. Rund 3/4 der anwesenden Mitglieder sind dafür. Die Flughafengegner hatten hier weniger Einfluss als gedacht. Den künftigen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir wird das beruhigen. Zwar ist er bald oberster Aufseher am Flughafen, sein Einfluss ist jedoch durch Gerichtsurteile erheblich eingeschränkt. Für weniger Flüge am größten deutschen Airport wird auch er nicht sorgen können.
Ein Korruptionsskandal zieht in der Türkei immer weitere Kreise. Möglicherweise sind darin Spitzen aus Politik und Wirtschaft verstrickt. Gegen etliche Verdächtige wurden Strafverfahren eingeleitet. Ihnen werden unter anderem illegale Geldtransfers in den Iran und Schmiergeldzahlungen für Bauprojekte vorgeworfen. Ministerpräsident Erdogan sieht in den Ermittlungen eine Verschwörung. Es werde gezielt gegen seine Regierung vorgegangen.
16 Menschen, darunter zwei Söhne von Ministern, sind heute in der Türkei dem Haftrichter vorgeführt worden. Sie stehen im Verdacht, in einen der größten Korruptionsskandale der Türkei verwickelt zu sein. In den vergangenen Jahren sollen Millionen an Schmiergeldern in Regierungskreise geflossen sein, um gigantische Bauvorhaben auf den Weg zu bringen. Aufgedeckt hätten das Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung, die vor allem im türkischen Justiz- und im Polizeiwesen großen Einfluss haben sollen. Die Gülen-Bewegung ist benannt nach dem islamischen Prediger Fethullah Gülen, der seit Jahren in den USA lebt. Lange galten Gülen und Erdogan als Weggefährten, doch seit Sommer sind die beiden Lager der Konservativen zerstritten. Ministerpräsident Erdogan sprach von einer Schmierenkampagne, die gegen seine Regierung unter dem Deckmantel der Korruption gestartet wurde. Diese dreckige Operation richtet sich nicht gegen unsere AK-Partei, sondern gegen das ganze Volk und seine nationalen Interessen. Es ist der Versuch, unsere Politiker zu diskreditieren. Aber in diesem Spiel gibt es auch nationale Akteure. Und weil das Schmiergeld für Bauvorhaben in Schuhkartons übergeben worden sein soll, ist der Schuhkarton zum neuen Symbol der Protestbewegung geworden. Am Nachmittag demonstrierten in Ankara und wie hier in Istanbul Tausende gegen die Regierung. Dieses Mal können sie es nicht vertuschen. Es ist zu offensichtlich, dass Gelder geflossen sind. Experten erwarten, dass es in der kommenden Woche zu einer umfangreichen Regierungsumbildung kommen wird.
In Thailand will die oppositionelle Demokratische Partei die vorgezogene Parlamentswahl im Februar boykottieren. Parteichef und Ex-Premierminister Abhisit sagte, eine Wahl könne die Probleme nicht lösen. In Thailand gibt es seit Wochen Proteste gegen die Regierung von Premierministerin Yingluck, die deshalb das Parlament aufgelöst hat. Die Opposition fordert politische Reformen und einen nicht gewählten Volksrat, der die Regierung ersetzen soll. 6 Wochen nach dem verheerenden Taifun Haiyan hat UN-Generalsekretär Ban das Katastrophengebiet auf den Philippinen besucht. In der Stadt Tacloban sprach er den Menschen Mut zu und versprach Hilfsgelder. Der Taifun war Anfang November vor allem über den Osten des Landes mit den Inseln Sama und Leyte hinweggefegt. Mehr als 7.800 Menschen kamen ums Leben oder werden noch vermisst. Etwa 4 Millionen verloren ihr Zuhause.
Letzte Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest. Mit Konservendosen, Wasserflaschen und Plastiktüten schmücken sie den Baum. Linda Sabala ist dankbar, dass ihre Familie am Leben ist. Der Weihnachtsbaum aus Müll, für sie ein Zeichen der Hoffnung. Das Leben geht weiter, dafür danken wir Gott. Erste Spenden sind angekommen und den Müll nehmen wir als Weihnachtsschmuck. Wir haben doch nichts anderes. Die philippinische Regierung schätzt den Schaden durch Taifun Haiyan inzwischen auf rund 9 Milliarden Euro. Der schnelle Wiederaufbau, er ist nur mit Unterstützung aus dem Ausland möglich. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ist nach Tacloban gekommen. Im Gepäck hat er ein Hilfspaket. Knapp 580 Millionen Euro wollen die Vereinten Nationen für Lebensmittel, Trinkwasser und neue Unterkünfte bereitstellen. Die Welt steht hinter euch. Wir werden alle Ressourcen mobilisieren. Wir sind gekommen, um zu helfen. Das hier ist eine Aufgabe, die ein Land alleine nicht bewältigen kann. Ban Ki-moons Weihnachtsgeschenk für die Kleinsten, ein Schulrucksack. Viele Kinder in Tacloban werden das Fest der Liebe im Dunkeln verbringen. Großteile der Infrastruktur liegen noch immer brach. Doch die Menschen versuchen sich irgendwie zu helfen. Mit Geschenken, die sie aus den Trümmern bergen und notdürftig reparieren. Denn auch wenn sie alles verloren haben, Weihnachten wollen sich die Menschen in Tacloban nicht nehmen lassen.
Spenden für die Opfer des Taifuns können Sie weiterhin bei der Bank für Sozialwirtschaft, Konto 9292, Stichwort ARD Taifun oder via Internet unter spendenkonto-nothilfe.de. Informationen gibt es auch auf tagesschau.de. In Hamburg hat die Polizei nach Krawallen eine Demonstration für das Kulturzentrum Rote Flora beendet. Zunächst hatten etwa 7.000 Menschen friedlich für den Erhalt und gegen eine mögliche Räumung des seit 20 Jahren besetzten Zentrums demonstriert. Dann griffen Randalierer nach Polizeiangaben Sicherheitskräfte an. Mehrere Menschen seien verletzt worden.
Es beginnt schneller als erwartet. Die Demonstration hat kaum angefangen, da fliegen schon Steine und Feuerwerkskörper. Seit Tagen hatten Linksextreme zur Gewalt aufgerufen. 2000 Polizisten aus mehreren Bundesländern sind im Einsatz und drängen die Demonstranten mit Wasserwerfern zurück.
Es ist schon einer der größeren Einsätze, die wir in den letzten Jahren hier in Hamburg haben. Und vor allem die Anzahl der Gewaltbereiten aus dem linksextremistischen Bereich, die ist schon außergewöhnlich hoch.
Kurz nach Beginn löst die Polizei die Demonstration auf. Zum Unmut vieler friedlicher Demonstranten. Sie waren gekommen, um gegen die Flüchtlingspolitik der Stadt und für den Erhalt der besetzten Roten Flora zu protestieren. Der Besitzer hatte gedroht, das Kulturzentrum zu räumen. Auch nach Auflösung der Demonstration gehen die Krawalle weiter. Mehrere Polizisten werden verletzt. Die Polizei spricht schon jetzt von den schwersten Ausschreitungen der vergangenen Jahre.
Während der FC Bayern München heute Abend in Marrakesch im Finale der FIFA-Club-WM steht, konnten die Konkurrenten in der Fußball-Bundesliga keinen Boden gut machen. Dortmund unterlag Hertha BSC und auch der Tabellenzweite aus Leverkusen konnte bei der 0:1-Niederlage in Bremen nicht punkten.
Robin Dutt war kaum zu halten. Der heutige Bremer und frühere Leverkusener Trainer vermiest Bayer den Hinrundenabschluss. Zunächst nur wenige Höhepunkte im Weserstadion. Werders Petersen mit einem Kopfball an den Außenpfosten nach 28 Minuten. Keine Tore zur Pause. Leverkusens Trainer Hüppier musste mit ansehen, dass seinem Team nach guter Hinrunde die Puste ausging. 74. Minute, Werders Außenverteidiger Garcia mit dem 1:0 für die Bremer. Der Argentinier profitierte vom Durcheinander im Strafraum der Gäste. 10 Minuten vor Schluss, Ecke Castro. Aber weder der eingewechselte Derdiok noch Can konnten was draus machen. 3 Minuten Nachspielzeit. Werders Trainer Robin Dutt sehnte sich nach dem Schlusspfiff und Werders starker Torwart Wolf war zur Stelle. Nach der zweiten Pleite in Folge träumt in Leverkusen zurzeit niemand mehr vom Titel.
Der Mann des Tages beim 2:1 Auswärtssieg der Berliner Hertha in Dortmund war ohne Zweifel der 18-jährige Marius Gersbeck, der nach dem Spiel mitten unter den Fans feierte und zuvor mit einer beherzten Leistung in seinem ersten Bundesligaspiel die Grundlage für Herthas Sieg legte. Dabei bescherte Gersbecks überstürztes Hinauslaufen gegen Marco Reus dem BVB in Schwarz-Gelb die frühe Führung nach 7 Minuten. In der Folge patzten dann die Dortmunder. Erik Doms Ballverlust gegen Alagui hatte den Ausgleich zur Folge. Ramos schneller als Sokratis. Das 1:1 nach 23 Minuten. Bereits der 11. Saisontreffer des Kolumbianers. 8 Minuten vor der Pause, der nächste Fehler. Diesmal verliert Marian Saar den Ball gegen Sammy Alagui, der zum 2:1 Pausenstand vollendet. Der 18-jährige Saar musste zur Halbzeit raus. Es blieb aber beim 2:1 Sieg für die Gäste, weil Marius Gersbeck im Tor sich enorm steigerte und den Hertha-Sieg verteidigte. Berlin jubelt mit einem 18-jährigen Torhüter über einen Sieg in Dortmund. Ein perfekter Spieltag also, vor allem für Tabellenführer Bayern München.
Die weiteren Ergebnisse: Freiburg-Hannover 2:1, Hamburg-Mainz 2:3, Braunschweig-Hoffenheim 1:0. In der Partie Nürnberg gegen Schalke steht es kurz vor Ende 0:0. Bereits gestern trennten sich Frankfurt und Augsburg 1:1. Morgen trifft dann noch Mönchengladbach auf Wolfsburg. Die Begegnung Stuttgart gegen München wird am 29. Januar nachgeholt. Die Tabelle. Leverkusen und Dortmund können den Rückstand zu Spitzenreiter München nicht verkürzen. Mönchengladbach morgen mit der Chance, an Dortmund vorbeizuziehen. Berlin ist Sechster vor Schalke, Augsburg und Mainz. Die zweite Hälfte. Bremen verbessert sich auf Rang 11. Es folgen Hoffenheim, Hannover und Hamburg. In der Abstiegszone Freiburg, Braunschweig und Nürnberg. Und hier die Lottozahlen. 4, 5, 17, 25, 27, 35. Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 22. Dezember.
Morgen gestalten Tiefausläufer unser Wetter grau und windig. Am Montag geht es ruhiger und zum Teil auch freundlicher zu. Aber an Heiligabend beschert ein Orkantief der Nordwesthälfte Deutschlands wieder stürmischen Wind. Und von dort breiten sich heute Nacht Wolken Richtung Südosten aus. Dabei fällt zeitweise Regen. Vom Bodensee über die Alpen bis zur Lausitz bleibt es trocken, zum Teil auch klar. Am Tag meist wolkenverhangen. Zunächst fällt nur ab und zu Regen, später dann in der Nordwesthälfte häufiger. Der Wind weht im Süden schwach bis mäßig, sonst auch frisch. In der Nordwesthälfte zum Teil stürmische Böen an der Nordsee und auf einigen Bergen Sturmböen. Im Nordwesten heute Nacht bis plus 6, in einigen Alpentälern über Schnee minus 5 Grad. Morgen 3 Grad in Ostbayern bis 12 im Breisgau. Am Montag beruhigt sich das Wetter vorübergehend. An Heiligabend wird es in der Nordwesthälfte wieder sehr windig bis stürmisch. Dazu regnet es zeitweise, sonst zum Teil freundlich und ungewöhnlich mild. Am Mittwoch dann auch in der Südosthälfte unbeständiger.
Gegen 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des Club-WM-Finales melden wir uns wieder mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen: Wiedersehen, Chodorkowski trifft seine Angehörigen und Päckchenstress, wenn bei der Auslieferung niemand zu Hause ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.